Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. In dieser Episode behandeln wir den letzten Textabschnitt der Schöpfungsgeschichte. Wir sprechen über den siebten und letzten Schöpfungstag. Von ihm lesen wir in Genesis 2, den Versen 1 bis 3, und die lese ich euch gleich nach einer eigenen Übersetzung vor. So wurden vollendet Himmel und Erde in ihrer ganzen Vielzahl. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, und er heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Am siebten Schöpfungstag kommt die Schöpfungstätigkeit Gottes an ein Ende. Gott hat sein Werk vollendet. Himmel und Erde und die Vielzahl an himmlischen und irdischen Geschöpfen, welche nun die sichtbare und die unsichtbare Welt bevölkern, sind nun so, wie Gott es will. Alles, was Gott beabsichtigt hatte zu tun, ist nun komplett ausgeführt. Es fehlt nichts mehr und es muss auch nichts mehr hinzugefügt werden. Gott hat also sein Werk vollendet. Das hebräische Wort Mlacha, das hier im Text für Werk gebraucht wird, leitet sich von der Wurzel La'ak ab, was senden bedeutet. Das ist speziell und legt den Gedanken nahe, dass man sich Gottes Schaffen nicht als eine mühsame oder anstrengende Tätigkeit vorstellen muss, sondern als ein Werk, das aus einem Willen, einem Gedanken und einem Auftrag hervorgeht. Gott sendet quasi die Idee seiner Schöpfung in die Wirklichkeit und das Schöpfungswerk ist der sichtbare Ausdruck seiner Idee geworden. In diesem Sinn versteht auch Benno Jakob die Schöpfung als Verwirklichung eines göttlichen Gedankens. Das Werk Gottes trägt den Willen seines Urhebers in sich, ähnlich wie ein Bote den Auftrag dessen ausführt, der ihn sendet. Wenn Genesis 1 also berichtet, dass Gott sein Mlacha vollendet hat, bedeutet das, die Schöpfung ist nicht das Ergebnis mühsamer Arbeit oder eines zufälligen Prozesses, sondern die bewusste Ausführung eines göttlichen Plans, der nun zu seinem Ziel gekommen ist. Gerade deshalb kann Gott am siebten Tage ruhen, nicht weil er erschöpft wäre, sondern weil das Werk seines Willens vollständig verwirklicht ist und die Welt als geordnete Schöpfung vor ihm steht. Und genau an diesem Punkt stellt sich eine wichtige Frage. Was bedeutet es denn eigentlich, dass Gott am siebten Tag ruht? Wenn wir heute von Ruhe sprechen, dann denken wir schnell an Müdigkeit oder Erholung. Man arbeitet den ganzen Tag, wird erschöpft und braucht dann eine Pause. Aber genau so darf man sich Gottes Ruhe hier nicht vorstellen. Der biblische Text sagt schließlich nicht, dass Gott erschöpft war oder dass ihm die Kraft ausgegangen wäre. Nein, die Ruhe Gottes hat hier in Genesis 1 eine ganz andere Bedeutung. Das hebräische Verb, das hier verwendet wird, Shabbat, von dem sich auch das Wort Shabbat ableitet, bedeutet zunächst einmal schlicht aufhören oder eine Tätigkeit beenden. Gott hört also auf zu schaffen. Nicht, weil er nicht mehr könnte, sondern weil sein Werk abgeschlossen ist. Die Welt ist eingerichtet, geordnet und funktionsfähig. In der Welt des Alten Orients hatte diese Vorstellung von göttlicher Ruhe noch eine zusätzliche Bedeutung. Wenn ein König einen Palast gebaut hatte oder eine Gottheit einen Tempel bezog, dann bedeutete Ruhen nicht Untätigkeit, sondern vielmehr den eigenen Platz einnehmen und von dort aus regieren. Ruhe war also ein Ausdruck von Stabilität und Herrschaft. Nachdem Chaos überwunden und Ordnung hergestellt war, konnte der Herrscher seinen Thron besteigen. Überträgt man dieses Bild auf Genesis 1, dann bedeutet Gottes Ruhe am siebten Tag nicht, dass Gott sich zurückzieht, sondern dass er seine Schöpfung als geordnetes Ganzes vor sich hat und nun gewissermaßen in seinem kosmischen Tempel, den er gebaut hat, zur Ruhe kommt, also in ihm Wohnung nimmt. Diesen Gedanken haben einige Ausleger in den letzten Jahren noch einmal besonders hervorgehoben. John Walton beispielsweise weist darauf hin, dass im antiken Orient Tempel nicht einfach gebaut und dann sofort benutzt wurden, sondern nach der Fertigstellung des Tempels oft eine mehrtägige Einweihungszeremonie erfolgte, die sich über 7 Tage erstreckte. Am Ende dieser Einweihung, so die Vorstellung, trat die Gottheit in den Tempel ein und kam dort zur Ruhe. Eben, nicht im Sinne von Untätigkeit, sondern als Zeichen dafür, dass der Tempel nun seine Funktion erfüllt und die Gottheit oder der König von dort aus seine Herrschaft ausüben kann. Wenn man Genesis 1 vor diesem Hintergrund liest, dann könnte der 7. Tag genau diesen Moment darstellen. Nachdem die Welt geordnet und eingerichtet wurde, tritt Gott gewissermaßen in seinen kosmischen Tempel ein. Erst dadurch wird die Schöpfung vollständig funktionsfähig. Die Welt ist nun nicht nur vorhanden, sondern sie steht unter der Gegenwart und Herrschaft ihres Schöpfers. Damit wird klar, der Tempel ist nicht nur ein Bild für die Welt, sondern die Welt selbst ist der Tempel Gottes. Die Welt ist also nicht einfach nur ein Ort, den Gott geschaffen hat und dann wieder verlässt, nein, sie ist der Raum seiner Gegenwart. Der ganze Kosmos wird so zum Tempel Gottes, in dem das Leben der Menschen und aller anderen Geschöpfe stattfinden soll. Gerade aus dieser Perspektive bekommt der 7. Tag eine noch einmal deutlich tiefere Bedeutung. In der traditionellen Auslegung wirkt er manchmal fast wie ein Nachtrag zur eigentlichen Schöpfungsgeschichte. Die großen Ereignisse sind ja bereits geschehen. Licht, Himmel, Erde, Pflanzen, Tiere und schließlich der Mensch. Aber ein Leser aus der Welt des antiken Orients hat diesen Text vermutlich genau umgekehrt verstanden. Beim Bau eines Tempels war der entscheidende Moment nicht der Moment, in dem der Bau fertiggestellt wurde, sondern der Augenblick, in dem die Gottheit selbst in den Tempel einzog und dort ihre Ruhe fand. Erst dann begann der Tempel wirklich seine Funktion zu erfüllen. Überträgt man diese Muster auf Genesis 1, dann erscheinen die ersten 6 Tage gewissermaßen wie eine Art Vorbereitung. Der Kosmos wird geordnet, seine verschiedenen Bereiche werden eingerichtet und die Geschöpfe werden eingesetzt, die ihre jeweiligen Aufgaben jetzt im kosmischen Tempel erfüllen. Der 7. Tag ist dann der eigentliche Höhepunkt der Erzählung. Wenn Gott zur Ruhe kommt, nimmt er seinen Platz im kosmischen Tempel ein und beginnt von dort aus seine Schöpfung zu regieren. In diesem Moment wird der Kosmos nicht nur als geschaffen beschrieben, sondern als eine Welt, die nun wirklich funktioniert, weil sie unter der Gegenwart und Herrschaft ihres Schöpfers steht. Eine kleine Beobachtung im Text macht diesen Gedanken noch einmal besonders deutlich. Bei den ersten 6 Schöpfungstagen endet jeder Abschnitt mit derselben Formel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein 1. Tag, ein 2. Tag, ein 3. Tag und so weiter. Beim 7. Tag jedoch fehlt diese Formel plötzlich. Der Text sagt nicht mehr, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein 7. Tag. Während die ersten 6 Tage als abgeschlossene Abschnitte erzählt werden, bleibt der 7. Tag gewissermaßen offen. Gottes Ruhe ist kein kurzer Moment innerhalb der Schöpfungsgeschichte, sondern der Zustand, der seit der Vollendung der Schöpfung andauert. Der 7. Tag ist deshalb nicht einfach ein weiterer Tag, er beschreibt vielmehr die Wirklichkeit, in der wir bis heute leben. Eine Welt, die von Gott geschaffen, geordnet und von seiner Gegenwart getragen wird. Der 7. Tag ist der Höhepunkt der Schöpfung. Gott nimmt Wohnung und beginnt von seinem kosmischen Tempel aus über die Schöpfung zu herrschen. Und deswegen heiligt er diesen Tag. Der 7. Tag ist ein heiliger Tag und das macht ihn zu etwas Besonderem. Heiligkeit ist Gottes eigene Wesensart. Nur er ist heilig, Gott ist die Definition von Heiligkeit. Man könnte sagen, Gott steht der Welt als der Heilige gegenüber. Er ist der ganz andere, der Unvergleichliche, weil es neben ihm niemanden gibt, der so ist wie er. Genau diese Differenzierung kommt im Begriff Heiligkeit zum Ausdruck. Wenn Gott den siebten Tag also heiligt, dann gibt er ihm eine besondere Qualität. Und diese hebt den siebten Tag aus allen anderen heraus und sondert ihn gleichzeitig auch von den anderen Schöpfungstagen ab. Wenn Gott etwas heiligt, dann macht er es zu ihm gehörig. Die Dinge, die Gott heiligt, sind dann nicht aus sich selbst heraus heilig, sondern sie sind heilig, weil sie zu Gott gehören. So sehen wir das zum Beispiel auch beim Volk Israel. Gott gibt Israel in Exodus 19,6 den Auftrag, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk für ihn zu sein. Warum? Ja, weil Gott Israel für sich als sein Volk erwählt hat. Israel ist ausgesondert worden aus allen anderen Völkern, damit es alleine Gott dient und mit ihm Gemeinschaft hat. Deshalb wird Israel als heiliges Volk bezeichnet, weil es zu Gott gehört. Genauso sagt das Gott nämlich selbst in Levitikus 19,2. Ihr, also Israel, sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Der siebte Tag gehört also Gott und in ihm spiegelt sich etwas von seiner Heiligkeit wider. Das bedeutet, am siebten Tag kann der Mensch in besonderer Art und Weise etwas davon erkennen, wie Gott ist und mit ihm in Verbindung treten. Daraus wird einerseits ersichtlich, wieso der Sonntag als wöchentlicher Feiertag für uns Christen eine besondere Bedeutung hat, und andererseits, wieso die Zahl 7 in der Bibel immer wieder auftaucht und eine besondere Bedeutung hat. 7 ist die heilige Zahl, die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl, in der etwas dieser göttlichen Qualität der Heiligkeit zum Ausdruck gebracht wird. Es ist daher nicht überraschend, dass gerade auch der kultische Kalender aus Levitikus 23, der ja von Gott gegeben wird, um seine Feste zu festgesetzten Zeiten zu feiern und als heilige Versammlungen gelten, siebenfach unterteilt ist. Der siebte Tag der Woche ist der Schabbat, der Ruhetag. Der siebte Monat ist der Sühnemonat, in dem einmal im Jahr Sühne für das ganze Volk geschaffen wird. Das siebte Jahr ist das Erlassjahr, in welchem Schulden erlassen und die Sklaven freigelassen wurden. Und das siebte Jahr nach einem Siebenjahreszyklus ist das sogenannte Jubeljahr. Das findet nur alle 50 Jahre statt und ist besonders, weil in diesem Jahr ebenfalls Sklaven freigelassen werden, aber vor allem auch, weil in einem Jubeljahr jeder verkaufte Grundbesitz an die ursprüngliche Familie zurückgegeben werden muss und das Ackerland zur Ruhe kommen darf. Also in einem Jubeljahr darf das Land nicht landwirtschaftlich genutzt werden, sodass Israel sozial und wirtschaftlich alle 50 Jahre einen Neuanfang erhält. Es ist übrigens richtig spannend, dass das babylonische Exil Israels in der Bibel theologisch auch als Konsequenz dafür gedeutet wird, dass das Volk die Sabbatjahre und Jubeljahre des Landes nicht beachtet hat. In 2. Chronik 36, 21 heißt es zum Beispiel, dass während Israel in der Verbannung ist, das Land endlich die Ruhe bekommt, die ihm zuvor verweigert wurde. Die 70 Jahre des Exils werden deshalb oft so verstanden, dass das Land in dieser Zeit die versäumten Sabbatjahre nachholt. Gewissermaßen eine göttliche Wiederherstellung der Ordnung, die Gott von Anfang an in die Schöpfung hineingelegt hat. An dieser Stelle werde ich hier nicht weiter speziell auf den Sabbat eingehen. Detlef Kühlein hat hier bei Bibletunes bereits zum Thema Sabbat eine Staffel gemacht, die ich euch an dieser Stelle wärmstens empfehlen kann. Wir bei Blackbox Urgeschichte kommen in dieser Episode langsam zu einem Ende. Die Schöpfungsgeschichte endet in Genesis 2,1-3 nicht mit einem weiteren schöpferischen Akt Gottes, sondern mit seinem zur Ruhe kommen in seinem kosmischen Tempel. Die Schöpfungsgeschichte endet mit seiner feierlichen Thronbesteigung. Diese Schlussverse hier zeigen uns, die Welt entsteht nicht nur durch Gottes Handeln, sie findet ihre Bestimmung in seiner Gegenwart. Der siebte Tag erinnert daran, dass die Schöpfung nicht einfach ein Mechanismus ist, der von Gott einmal gestartet wurde und nun von selbst weiterläuft. Sie ist der Raum, in dem Gott wohnt, der kosmische Tempel, in dem der Schöpfer selbst bis heute gegenwärtig ist. Und das ist doch ein unglaublicher Gedanke, Die Welt ist nicht nur gemacht, sondern auch bewohnt von ihrem Schöpfer. Der siebte Tag erinnert uns daran, dass das Ziel der Schöpfung nicht einfach Arbeit, Fortschritt oder Produktivität ist, sondern Gemeinschaft mit Gott. Von Anfang an war die Welt dafür gedacht, ein Ort zu sein, an dem Gott und Mensch gemeinsam mit allem Geschaffenen leben und im großen, kosmischen Tempel gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich berührt dieser Text einfach jedes Mal aufs Neue zutiefst. Ja, er bringt mich zum Staunen über Gott und über die Schönheit dieser Schöpfungsgeschichte. Und genau deshalb wollen wir diese Staffel nicht einfach mit den letzten Versen von Genesis 1 beenden. Stattdessen möchten wir uns in den nächsten Episoden noch etwas Zeit nehmen, um über einige Themen ausführlicher nachzudenken, die sich aus diesem Kapitel ergeben. Den Anfang dazu machen wir mit einem Talk-Special. Zu Gast bei mir ist Professor Dr. Benjamin Kilcher, von dem wir ja im Verlaufe dieser Staffel schon einiges gehört haben. Gemeinsam sprechen wir über sein Buch »Das Alte Testament vom Glaubensbekenntnis her verstehen« und über einige spannende Fragen rund um Genesis 1. Darauf dürft ihr euch in der nächsten Episode freuen.